Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Willkommen zu den Heute Nachrichten, unter anderem mit diesen Themen. Die Luftangriffe auf Gaza haben mehr als 360 Menschenleben gefordert. Die Modedroge Spice soll noch im Januar verboten werden. Drängler und andere Verkehrssünder zahlen bald deutlich mehr. Seit 4 Tagen bombardiert Israel den Gaza-Streifen, um die radikal-islamische Hamas in die Knie zu zwingen. Doch die scheint unbeeindruckt von Luftangriffen und Hunderten von Toten und antwortet ihrerseits mit Raketen auf Israel. Von einer Waffenruhe, wie sie international gefordert wird, wollen beide Kontrahenten bisher nichts wissen. Aus dem israelischen Verteidigungsministerium heißt es, man sei zu wochenlangen Kämpfen bereit.
Die Bilder gleichen sich. Seit 4 Tagen stehen Rauchwolken über Gaza. Ziele der israelischen Luftwaffe waren Regierungsgebäude der Hamas, aber wieder wurden auch Wohnhäuser getroffen. Darunter die Wohnung der deutschen Geschäftsträgerin in Gaza, Anke Abusita. Ihr Mann berichtet.
Die Wände sind zerrissen, die Möbel sind zerstückelt. Es ist eine Mondlandschaft entstanden.
Die Menschen irren verstört durch die Straßen, aber die Hamas gibt sich kämpferisch. Wir verurteilen diese Art von Krieg und das tiefe Schweigen der Araber und Moslems dazu, sowie die Unterstützung dieser Verbrechen durch Europa und die amerikanische Regierung. An der Grenze zu Gaza haben sich die israelischen Panzereinheiten aufgestellt. Sobald die Luftwaffe die ihr gesteckten Ziele erreicht hat, muss über einen Einmarsch entschieden werden. Wir sind bereit, die Operation zu vertiefen und zu erweitern, um sicherzustellen, dass wieder Ruhe in der Region einkehrt. Hamas feuerte wieder Raketen auf Israel ab. Und wieder rannten die Menschen in die Schutzräume. Heute wurde mit Geschossen sehr großer Reichweite auf Städte von 35 Kilometer Entfernung gezielt. Eine neue Dimension.
Strom, Medikamente, Nahrungsmittel, daran mangelte es im Gazastreifen schon vor den Luftangriffen, weil Israel das Gebiet abgeriegelt hatte. Durch den Krieg hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Die Krankenhäuser sind völlig überfordert, Helfer haben keinen Zugang und es sind permanent neue Opfer zu versorgen. Im Moment sprechen die Palästinenser von 1700 Verletzten.
Sie kämpfen um jedes Leben. Es ist ein verzweifelter Kampf. Die Krankenhäuser des Gazastreifens sind restlos überfordert. Zu den akut Verletzten der Kampfhandlungen kommen die zahlreichen chronisch Kranken wie Diabetiker oder Dialysepatienten. Mindestens 3 Blutwäschen pro Woche sind medizinisch geboten. Mit viel Glück reicht es derzeit zu einer. Die 18-jährige Mona. Ich habe 24 Stunden Angst. Wegen der Angriffe ist der Weg in diese Klinik kaum noch möglich. Und jetzt, ohne Dialyse, was soll bloß werden? Medikamente, Verbandsstoffe, der Notstand ist offensichtlich.
Nicht nur die Medikamente, auch die Personen. Wir haben nicht so viele Personal.
Auch sonst ist die Versorgungslage dramatisch. Am Ende dieser Schlange gibt es Brot. Noch. Meine Mehlvorräte reichen vielleicht noch für einen Tag. Was dann kommt, niemand weiß es. Schon jetzt ist das Grundnahrungsmittel Brot für viele Menschen im Gazastreifen die einzige Nahrung des Tages. Auch Familie Abdel ist am Ende ihrer Vorräte. Vor dem Haus köchelt eine dünne Suppe über offenem Feuer. Gleich nebenan schlägt eine Bombe ein. Dringend benötigte Hilfsgüter durften am Nachmittag in den Gazastreifen gebracht werden. Israel ließ mehr als 100 Lkw passieren. Schließlich richte sich der Krieg nicht gegen die Zivilbevölkerung, hieß es. Lebensmittel, medizinische Ausrüstung, Hilfe, die ankommt. Ausreichend ist sie bei weitem nicht.
Unsere Korrespondentin Karin Storch ist am Rand des Gazastreifens. Da spielen sich menschliche Tragödien ab. Beeinflusst das die Aktionen der Israelis oder der Hamas?
Beide Seiten beeinflusst es bisher herzlich wenig. Auch die Israelis sehen in ihren Medien, was sich im Gazastreifen abspielt. Aber hier am Rande des Gazastreifens, da hört man die Raketen, die aus dem Streifen auf Israel abgeschossen werden. Und man merkt, wie die Luftwaffe in Aktion ist. Was das für die einzelnen Menschen heißt, die denen nicht ausweichen können, das kann man sich nur vorstellen. Über 1,5 Millionen Menschen leben ja im Gazastreifen. Die Hälfte davon sind Kinder. Sie haben keinen Ausweg. Sie können nirgendwohin fliehen. Sie sind abgeriegelt von einem Zaun, an dem wir stehen, umschlossen und in großen Gebieten auch von einer Mauer.
Karin Storch vom Rand des Gazastreifens. Vielen Dank. Ein Ende der Gewalt hat die Europäische Union gefordert. Die Kampfhandlungen, die schwere Folgen für die Zivilbevölkerung Gazas hätten, müssten sofort eingestellt werden. Über die Lage im Nahen Osten beraten momentan auch die Außenminister der EU in Paris. So hat Frankreich Israel unter anderem eine 48-stündige Waffenruhe vorgeschlagen. Über das schon immer gespannte Verhältnis von Israelis und Palästinensern berichtet unsere Dokumentation Gefährliche Nachbarschaft heute um 23.55 Uhr. Alles Wissenswerte zum aktuellen Konflikt finden Sie außerdem im Internet unter heute.de. Finanziell bitter war das Jahr für die Börsianer. Seit heute Nachmittag ist es für sie erstmal vorbei. Die Kursstürze 2008 waren die schlimmsten seit Jahrzehnten. Auch wenn es am heutigen letzten Handelstag noch mal um 2,2% nach oben ging und der DAX bei 4.810 Punkten schloss. Und so fragt sich mancher Aktienbesitzer, wie lange die Turbulenzen wohl weitergehen.
Es wird doch noch mal angestoßen am letzten Handelstag in diesem Jahr. Freundliche Gesichter, doch richtige Feierlaune will unter Börsianern nicht aufkommen. Nur ungern erinnert man sich an die katastrophalen Verluste der vergangenen Monate. Zunächst nur ungläubige Blicke, doch am Ende blieb kaum einer verschont. Der DAX kannte nur noch eine Richtung, verliert fast die Hälfte an Wert.
Das war das schlechteste Jahr seit 1931. Das war der Höhepunkt der damaligen Weltwirtschaftskrise.
Auslöser war der plötzliche Wertverlust Millionen amerikanischer Eigenheime, finanziert mit allzu großzügigen Krediten der Banken. Und als die in ihre Bücher schauten, fanden sie nur noch Verluste. Die amerikanische Finanzwelt stand plötzlich Kopf und es dauerte nicht lange, bis auch andere Wirtschaftszweige von der Krise erfasst wurden. Einst der Stolz einer ganzen Nation, stehen die Autokonzerne als erste vor dem Abgrund. Ohne die gewohnt billigen Kredite der Banken können sich nur wenige Amerikaner überhaupt ein neues Auto leisten.
Wir haben jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt und das ist jetzt die Rechnung, die uns präsentiert wird. Bricht die Weltkonjunktur weiter ein, wird Deutschland sich nicht entziehen können.
Anlagen mit großer Sicherheit stehen deshalb hoch im Kurs. Eine Möglichkeit, Gold im eigenen Tresor. Und eine alte Tugend wird neu entdeckt. Sparen mit ebenfalls nur geringem Risiko.
Man geht hin zu den sicheren Anlageformen. Man wählt das, was man kennt. Und das wird einen Trend setzen für das kommende Jahr.
Sekt wird es sicher auch 2009 wieder geben. Doch sieht es ganz so aus, als würde es ein schwieriges Börsenjahr.
Nicht nur an der Börse war es ein Jahr der Extreme. Der Rekordölpreis im Sommer hat auch die Inflation in die Höhe getrieben. 2,6% waren es aufs Jahr gerechnet. So stark stiegen die Preise zuletzt vor 14 Jahren. Und die Rate wäre noch höher gewesen, wenn der Ölpreis im Herbst nicht so in die Tiefe gerauscht wäre. Die Folge: Im Dezember stiegen die Lebenshaltungskosten im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 1,1%. Ungehalten über die Autoindustrie hat sich Unionsfraktionschef Kauder geäußert. Statt Forderungen zu stellen, wie die nach Abwrackprämien, sollten sie zügig zukunftsträchtige Modelle anbieten, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Von der Politik forderten die Automanager zu Recht Schnelligkeit, so Kauder. Das Gleiche verlange er auch von ihnen. Belgien startet mit einem neuen Regierungschef ins neue Jahr. Herman Van Rompuy ist nun offiziell Ministerpräsident. Er ist der dritte innerhalb eines Jahres, der die Staatskrise in den Griff bekommen soll. Am Nachmittag hat Van Rompuy bei König Albert II. Seinen Amtseid abgelegt. Seine Regierung bleibt die alte, ein Bündnis aus Christdemokraten, Liberalen und Sozialisten. Auch viele Probleme bleiben, die angeschlagene Wirtschaft und der Skandal um die Fortis-Bank. Die Regierung soll Druck auf die Justiz ausgeübt haben, um die Bank verkaufen zu können. Ihre Fahrt durch die raue See ist lebensgefährlich, ihre Zukunft ungewiss. Für tausende Menschen aus Nordafrika bleibt die süditalienische Insel Lampedusa trotzdem oft die einzige Hoffnung. Der neue Flüchtlingsstrom hat innerhalb der italienischen Regierung einen Streit über den künftigen Umgang mit Libyen ausgelöst. Denn von dort starten die meisten Kutter. Das Auffanglager auf Lampedusa ist völlig überfüllt.
Es sind mittlerweile bereits doppelt so viele Flüchtlinge als noch vor einem Jahr, über 2000 allein in der letzten Woche. Am schlimmsten ist der Wassermangel während der tagelangen Überfahrt. Hunger und Seuchen kommen dazu. Dennoch, es werden immer mehr. Die Gefahren und Schwierigkeiten werden immer größer, weil sie immer kleinere Boote benutzen. So wird die Überfahrt immer gefährlicher und der Gesundheitszustand der Menschen immer miserabler. Dabei hatte Italien im August ein Abkommen mit Libyen unterzeichnet, von wo aus die Mehrzahl der Boote startet. Der Flüchtlingsstrom sollte so eingedämmt werden. Jetzt erheben italienische Politiker schwere Vorwürfe. Entgegen der Vereinbarung werde nichts getan. Denn die Not der Menschen ist ein gutes Geschäft für viele. Die Italiener selbst überwachen ihre Küsten mit modernstem Gerät. Gewiss, so kann kaum einer unerkannt bleiben. Das Problem indes wird so nicht gelöst. Die Folge, das Lager auf Lampedusa ist vollkommen überfüllt. Doch wer es bis hierher geschafft hat, hat Glück gehabt. Bei uns zu Hause gibt es nichts zu essen und keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich wusste nicht mal, wohin es geht. Erst als ich ausstieg, wusste ich, es ist Italien. Immer mehr scheitern ganz, ihre maroden Schiffe versinken oder zerbrechen. Und viele bezahlen einen noch höheren Preis, wie diese unbekannte Tote, die zunächst ihr Kind verlor und dann ihr eigenes Leben und damit die Hoffnung, ein kleines Stück vom vermeintlichen Glück in Europa abzubekommen.
Das Gesundheitsministerium will die Modedroge Spice verbieten, und zwar noch im Januar. Das hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Betzing angekündigt. Spice ist eine bislang frei verkäufliche Kräutermischung, die sich als Cannabisersatz großer Beliebtheit erfreut. Eine Studie hat jetzt allerdings nachgewiesen, dass Spice gesundheitsgefährdend ist und abhängig machen kann.
Dass er Spice bis jetzt noch ganz legal rauchen kann, gefällt Alex besonders gut. Vor der Kamera möchte er nicht erkannt werden. Seit einigen Monaten gehört der Konsum der Modedroge in seiner Freizeit einfach dazu.
Zum Feierabend, ja, zum Ausruhen halt. Oder sonst mal, wenn man irgendwo zu Gast bei Leuten ist, zum Bier. Auch mal, um ein bisschen entspanntes Feeling zu bekommen.
Die Bundesdrogenbeauftragte Sabine Betzing möchte nun Spice, das derzeit noch legal als Duftkräutermischung verkauft wird, verbieten lassen, nachdem Untersuchungen ergeben haben, dass die Inhaltsstoffe alles andere als harmlos sind. In einer Pressemitteilung heißt es: Das sofortige Handeln des Bundesministeriums für Gesundheit ist notwendig wegen der unmittelbaren und mittelbaren Gefährdung der Gesundheit. Neben einer Vielzahl teilweise unbekannter Kräuter wurde auch ein synthetischer Stoff mit dem Namen JWH018 gefunden. Dieses synthetische Cannabinoid verursacht das Rauschgefühl und kann bei Konsumenten zu Halluzinationen und Kreislaufzusammenbrüchen führen. In den Niederlanden und in der Schweiz ist Spice bereits untersagt. Suchtexperten halten das Verbot in Deutschland für längst überfällig.
Also ich finde es gut. Begründung, weil die Verfügbarkeit reduziert wird. Und das Zweite ist, weil heute Leute Sachen kaufen, von denen sie nicht wissen, was drin ist. Wenn sie also Spice kaufen, in dem synthetisches THC oder Cannabiol drin ist, dann hat es eine berauschende Wirkung, dann kann es auch suchtmachend sein.
Das Verbot soll voraussichtlich im Januar in Kraft treten. Wer sich nicht daran halten wird, muss von da an mit einer Geld- oder gar Haftstrafe rechnen.
Rasen, drängeln, bei Rot noch schnell über die Ampel düsen. Das ist zwar alles auch verboten, wie jeder weiß, wird aber munter praktiziert und gefährdet alle anderen Verkehrsteilnehmer. Mit deutlich höheren Bußgeldern sollen ab Februar vor allem Wiederholungstäter geläutert werden. Und auch für Lkw-Fahrer gibt es neue Vorschriften.
Vorbeizuckeln im Schleichtempo. Damit soll ab 2009 Schluss sein, zumindest bei schlechtem Wetter. Für Lkw ist Überholen dann verboten, zum Beispiel wenn es regnet, schneit oder neblig ist. Die Fahrer finden es gut.
Bin ich voll dafür, muss ich ehrlich sagen. Bei so einem Wetter, bei Regen und so, ist vollkommen in Ordnung.
Bei schlechtem Wetter finde ich es nicht schlecht. Dann ist es akzeptabel und sollte auch gemacht werden.
Bei Glatteis, starkem Schneefall, starkem Regen ist es auf alle Fälle angebracht.
Aber auch Autofahrer sollten ab 2009 besser auf Verbote achten, denn sonst wird es deutlich teurer. Viele Bußgelder werden glatt verdoppelt. Beispiel Tempoüberschreitung. Wer rast, zahlt jetzt zwischen 80 und 440 Euro. Auch Drängeln kostet mehr, zwischen 75 und 600 Euro. Spitzenreiter sind die neuen Bußgelder bei Alkohol und Drogen am Steuer. Schon beim ersten Mal sind 500 Euro fällig, Wiederholungstäter zahlen 1000 Euro. Für den ADAC reichen aber höhere Bußgelder allein nicht aus.
Ich glaube aber, dass ungefähr 99% aller Autofahrer sich wirklich an die Verkehrsvorschriften halten. Auffällig sind eben dieses 1% der extremen Raser und Drängler. Und die könnte man nur dadurch an die Kandare nehmen, wenn die Kontrollen ausgebaut werden.
Mehr Kontrollen, die könnte es demnächst an roten Ampeln geben. Das Bußgeld hier fast verfünffacht. Wer drüber fährt, sollte bis zu 360 Euro im Portemonnaie haben.
Es ist schon erstaunlich, womit Verfassungsrichter sich befassen müssen. Zum Beispiel damit, ob Dummschwätzer nun eine Beleidigung ist oder nicht. Die Richter erwogen dies und sie erließen ein Urteil. Und das lautet: Dummschwätzer kann eine Beleidigung sein, muss aber nicht. Entscheidend ist der Zusammenhang und den muss jetzt wieder die Vorinstanz prüfen. Aber wir kommen zu den Skispringern, genau, die bestimmt auch noch eine Menge Vorsätze haben und gut gestern angefangen haben.
Ja, allerdings, das kann man wohl sagen. Speziell Martin Schmidt hat es ganz toll hingekriegt. Sie sind bereit für weite Flüge jetzt auch in Garmisch-Partenkirchen. Vor allem Martin Schmidt will nämlich beweisen, dass er in der Lage ist, nach langer Durststrecke wieder aufs Siegerpodest zu fliegen. Heute aber war Skisprungpause.
Ballsport statt Skispringen. Entspannte Atmosphäre heute im deutschen Team nach dem gelungenen Tourneeauftakt, besonders bei Martin Schmidt. Der Fünftplatzierte des Springens von Oberstdorf ist nach langer Entbehrung zurück in der Weltspitze.
Das war einfach Ziel, wieder alles rauszuholen und einfach mein Niveau zu steigern, um da wieder konkurrenzfähig zu sein. Und den Glaube habe ich nie verloren.
Am Selbstbewusstsein hat Werner Schuster entscheidenden Anteil, auch bei Michael Neumeier und Michael Uhrmann auf den Plätzen 9 und 10. Eine gute Perspektive für die gesamte Tournee.
Ja, ich habe mir gesagt, wir wollen uns unter den besten 10 festsetzen. Das ist gestern sogar mit 3 Sportlern gelungen. Diesen Weg wollen wir beibehalten. Martin Schmidt ist wirklich in Schlagdistanz.
Der 30-Jährige bleibt dennoch ein Teamplayer ohne Starallüren.
Mir hat jetzt halt morgen auch niemand das Frühstück ans Bett gebracht.
Vielleicht ändert sich das Jahr nach einem erfolgreichen Neujahrsspringen.
Rudi Michel, Sportreporter-Legende der ARD, ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben. Im Londoner Wembley-Stadion und in München hatte er als Live-Kommentator denkwürdige Endspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft begleitet.
Rudi Michel galt als Grand Seigneur des Sportjournalismus. Sachlich fair und trotzdem leidenschaftlich waren seine Kommentare. Das Wembley-Tor im WM-Finale 1966 war für ihn die schwierigste Situation seiner Laufbahn.
Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch, jetzt was entscheidet der Linienrichter. Und 2-1, Tore, die eigentlich nur Gerd Müller macht. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister.
Allein 5 WM-Endspiele übertrug der gebürtige Pfälzer in die deutschen Wohnzimmer. Im Sport würde man sagen, ein Rekord für die Ewigkeit.
Und das war's vom Sport für heute.
Mit immer wieder schönen Bildern. Vielen Dank. Schnee und Eisregen bringt das Silvesterwetter im Südwesten. Sonst bleibt es sonnig. Die Details hat gleich Gunter Thiersch. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen im Heute-Journal um 22.15 Uhr mit Klaus Kleber. Außerdem erwartet Sie dort ein ganz spezieller Jahresrückblick. Das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.
Guten Abend. Unsere trockene Kälte bekommt jetzt einen Begleiter. Und der ist gut für Schnee, aber eben auch für Eisregen. Von Südwesten von Frankreich kommt dieses Regengebiet, ein kleines Tief mit milderer Luft. Das wird sich in Deutschland dann zu Schnee umwandeln. Aber teilweise kann eben auch Regen fallen auf den gefrorenen Boden. Dann wird es sehr glatt werden in der Nacht und auch morgen. Ansonsten in Deutschland bleibt es weiterhin sonnig, trocken und kalt. Kalt eigentlich überall heute Nacht. Da sind es -4 bis -11 Grad in Deutschland. Und etwas milder bleibt es auf Rügen. Wir haben meist den klaren Himmel in Deutschland. Allerdings, dann drängen die Wolken von Frankreich heran, bringen im Schwarzwald am Oberrhein Schnee. Wir rechnen noch nicht mit Eisregen. Sollte das der Fall sein, wird es natürlich dort heute Nacht schon sehr glatt werden. Morgen haben wir dann in Norddeutschland freundliches und sonniges Wetter erst einmal. Dann aber werden sich Wolken in Bewegung setzen. Von Dänemark treffen die auf Schleswig-Holstein, an die Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Aber es bleibt noch trocken. Auch weiter im Süden haben wir die Sonne runter bis nach Bayern. Im Südwesten allerdings am Rhein entlang und dann so bis zum Bodensee, bis Stuttgart ist es stark bewölkt. Da wird es immer wieder schneien, zum Teil eben auch kräftig regnen. Es wird sehr rutschig, wenn der Boden dann noch gefroren ist. Zum Glück wird es ein bisschen milder tagsüber. Im Südwesten kein Frost mehr, 1 bis 4 Grad, aber frostig weiterhin im Norden und im Osten. Ja, und dann kommt die Silvesternacht, da wird es natürlich noch ein bisschen kälter, wenn die Raketen steigen. 0 bis minus 7 Grad haben wir dann in Deutschland. Dazu ein paar Wolken im Norden, aber weiterhin Schnee und Schneeregen oder sogar Eisregen im Südwesten. Da könnte man schnell mal hinfliegen, muss man sagen. Ja, und aus den Wolken im Norden an Neujahr wird dann auch ein bisschen Schnee fallen. Ansonsten haben wir in Deutschland teils wolkiges, teils auch sonniges Wetter, höchstens am Schwarzwald noch mal einen Schneeschauer. Ja, wenn man also in den Schnee will, muss man rauf auf die Mittelgebirge. Ja, da sind die Pisten wunderbar präpariert. Die Schneekanonen arbeiten gut bei minus 8 Grad. Hier ein Satellitenbild mal. Das Erzgebirge sehen Sie hier, den Thüringer Wald oder das Fichtelgebirge. Oberhalb von 800 Meter haben wir den Schnee. Da müssen wir natürlich dann rauf. Und das geht auch ganz gut. Aber es gibt ja noch andere Mittelgebirge. Also wir haben 75 Zentimeter im Harz auf den Brocken oder 50 Zentimeter Schnee hier im Schwarzwald. Nur im Schwarzwald kommt jetzt Neuschnee dazu. Vielleicht am nächsten Wochenende auch in Norddeutschland. Warten wir es einfach mal ab. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis dann.